Wir beten. Lieber Vater unser im Himmel, wir danken dir durch Jesus Christus, dass wir so zu dir beten dürfen. Lob und Preis sei dir. Wir können nur staunen, wie du Himmel und Erde erschaffen hast und auch uns. Wir wollen dich jetzt bitten, dass wir recht auf dich hören und von dir lernen, unseren Mund zu deiner Ehre, zu deiner Zeit auch aufzutun. Gib uns da dazu neuen Mut, von den Wundern in unserem Leben zu reden. Segne auch jetzt diese Stunde und rede auch durch den Herrn Schäffbuch. Amen.
Es ist immer gut, wenn Sie auch Fragen nennen. Es war gut, dass ich von zwei Seiten angesprochen wurde, wegen meiner Bemerkung, die gar nicht beabsichtigt war, die Bemerkung von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung, wie die da immer wieder in ihren Zusammenkünften auch Dinge ausgesprochen haben, die, und was, um es nochmal richtig zu sagen, wo Leute etwas gegen andere hatten und sagten, ich möchte das für euch einmal sagen, dass ihr mir vergebt, dass ich gegen euch so war. Bitte nie, es gibt keine geistlichen Gesetze als die, die im Wort Gottes drinstehen. Und das sind nie die Formen, Rituale und Dinge, die irgendwo sind, das sind nur befreiende Dinge, die manche erlebt haben. Es geht nie darum, dass wir Dinge, die in der Beichte, in die absolute Stille gehören, nicht vor Menschen ausbreiten. Es gibt auch nirgendwo in der Gebot, in der Bibel ein Gebot, dass ich meine Dinge, die ich Gott beichten muss, vor Menschen breit machen muss. Das gibt es nicht. Das sind, man belastet ja auch die anderen nur. Ja, die absolute Schweigepflicht, das ist ja etwas, was etwa in unserem Beruf zu den Berufsaufgaben gehört, die sogar von den Richtern respektiert wird. Kein Richter, keine Polizei hat das Recht, mich zu fragen, ob ein Mensch auch nur bei mir war. Es fällt schon unter die Beicht und das Beichtsiegel. Ich muss nicht mal sagen, ob der mit mir ein Gespräch geführt hat, geschweige denn, was ich mit ihm gesprochen habe. Das ist für uns auch sonst ganz wichtig, dass wir das ganz behalten, sonst geht bei Dingen, die dich belasten, gegenüber der Gemeinschaft, wo ich sage, ich möchte das mal anderen mal ansprechen, ich war in der letzten Zeit so blöd mit euch, ich möchte das einfach, dass ihr mir vergebt. Und das oft, manchmal sind wir, wenn wir unsere Sachen, die uns belasten, los haben, um was anderes ging es nicht. Und dass es auch klar ist, dass die Dinge, die in die Beichte gehören, auch dort sind. Also den Katechismus haben wir noch gar nicht erwähnt. Und ich weiß, dass viele ihn noch im Kopf haben. Was ist das bei der Vergebung? Da hat Martin Luther so schön im kleinen Katechismus gesagt, dass wir vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen unsere Sünde bekennen. Das sind ganz bestimmte Fälle, das können wir jetzt nicht aufgliedern, um was es da geht. Aber ich nenne mal ein Beispiel. Der Evangelist Wolfgang Dück war ja, bevor er zum Glauben kam, im Zuchthaus. Wegen schweren Raub. Junger Mann ist zum Glauben an Jesus gekommen und erzählt in seiner Biografie, als er mit wenig über 30 Jahren dann tödlich verunglückt im Dienst zur Evangelisation, ein ganz großartiger Mann, Wolfgang Dück, dass er in einem Laden etwas mitlaufen lassen hat. Er war damals geistlich betreut worden in der Jüngerschaftsschule der Heilsarmee. Und da hat der Heilsarmee-Offizier gesagt, gut, wenn du es bekennst, ich kann dir Vergebung zusprechen, aber jetzt gehst du in den Laden und sagst alles und bezahlst. Und er hat gesagt, das ist ganz, ganz wichtig für ihn gewesen, dass es nicht im Stillen bloß abgemacht wird. Denn es war so ein peinlicher Gang für ihn und in der Nachfolge Jesu, dass auch zum Glauben gekommene Leute sündigen können, aber das in, so gibt es Dinge, die man im Licht bringen, ins Licht bringen muss. Aber Vorsicht nicht mit allen Dingen und wir belasten auch Leute unnötig und in der Gemeinde sowieso. Ist das jetzt zurechtgerückt oder ist noch eine Frage zu diesem Thema gewesen? Das war nur eine Nebenbemerkung aus der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. Die Afrikaner haben ja sowieso diese Sozialbeziehungen so ungemein herzlich. Das ist ja so schrecklich, dass sie das in Deutschland nie finden. Die vertrocknen alle. weil man bis zum letzten Onkel das letzte Geld hergibt, wenn der ins Krankenhaus muss, weil man zusammensteht in die Liebe. Und wenn da was dazwischen steht, da empfinden sie ganz sensibel und da wollen sie gar nicht, dass irgendwas diese Gemeinschaft belastet. Für uns ist das immer ganz groß, wenn wir das erleben. So, jetzt kommen wir an unser Thema heute Abend vom rechten und vom falschen Sorgen. Das ist Matthäus 6, Vers 19 bis 34. Überschrieben vom Schätze sammeln und Sorgen. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Das Wort von Jesus ist einfach so praktisch, dass wir die Schätze ja in dieser Welt gar nicht sichern können. Das ist ja ganz tragisch, auch mit den großen Einbruchswellen, die wir jetzt wieder in unserem Land haben, dass wir uns nicht sichern können mit unserem Besitz. Das tut ja ungemein weh. Aber Jesus sagt, dass es gibt nichts, was man behalten kann. Das sind die Motten, das ist der Rost und das sind die Diebe. Er ist doch nicht dagegen, dass sie Schätze sammeln. Sie dürfen das. Aber Jesus sagt, es hat nicht viel Sinn, ihr könnt nicht viel behalten. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, mammonischen Götze, Götterfigur. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Ist beides möglich, dass ich sage, ich möchte gern 5 Zentimeter größer sein? Das ist ein Problem von allen Pädagogen, die bloß 1,50 groß sind. Die sorgen sich darum, wenn ich nur 10 Zentimeter größer bin, hilft nichts, sie sind so klein und kommen nicht weiter. Das ist ein ganz großes Problem, wenn so ein langer Lulatsch vor einem steht. Aber es geht auch um unsere Lebenslänge. Du kannst das nicht machen. Und du stirbst nicht an der Krankheit, sondern am Willen Gottes. Du stirbst keinen Tag früher oder später, als Gott es zulässt. Wenn du in seiner Hand geborgen bist. Das ist die Voraussetzung. Deshalb, das mit der Spanne ist in doppeltem Sinn zu verstehen. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde an. Wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wir hatten mal im Februar eine Israelreise. Es ist so irrsinnig, Golanhöhen voll. Was waren das denn für wunderbare Blumen? Eine Moor, was alles voll war, und die See Genezra, die Wiesen, wunderbar in allen herrlichen Farben. Das meint Jesus, die üppige Fülle, die Gott schenkt in seiner Schöpfung. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst, also sorgt euch zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit. Oder trachtet zuerst nach dieser Gerechtigkeit des Reiches Gottes, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Wie über kein anderes Thema hat Jesus in allen Evangelien über das Geld gesprochen. Also viel, viel mehr als über die sexuellen Themen, die oft ja bevorzugt werden in christlichen Kreisen als Gefahrenpunkte. Habt Acht, und dann nennt Jesus als Hauptgefahr der Umgang mit dem Geld. Und das ist in unserer Wohlstandsgesellschaft in einer ganz besonderen Weise aktuell. Ist auch in den Armenvierteln, in den Slums ein Problem, wo auch alle Gedanken um das Geld kreisen. Wer einmal in der Nordsee war und erlebt hat, mit welcher Kraft das Wasser hinausströmt durch die Priele, und wenn man nicht aufpasst, wird man mitgezogen. Und das ist die Sogkraft des Geldes, dass sie einen mitreißt und mitzieht. Es gibt ganz erschütternde Beispiele, die Sie aus Ihrem Bekanntenkreis, auch aus dem Leben frommer Leute kennen, die fortwährend bis zum Sterben um Gelddinge sich bemühen. Wo gibt es überhaupt eine Familie, die nicht in den Erbstreitigkeiten auch zerbrochen ist, weil man dran hängt und das nicht loslassen kann und dann nicht sagen kann, ich kümmere mich nicht so drum und nimmst du, wenn du es willst. Das ist die Frage, diese So-Kräfte des Geldes. Jesus sagt ja, das sind dämonische Kräfte vom Mammon. Aber passen Sie bitte auf, das Geld ist was ganz Neutrales. Es ist ein Ding, wie ein Stein, der draußen liegt. Das Schlimme ist unser Herz. Und wieder, die Sünde kommt durch unser Herz. Und wenn wir den Katechismus von Martin Luther noch mal im Auge haben und die Auslegung der Gebote ist so wichtig, du sollst nicht begehren. Du sollst nicht begehren deines Nächsten, und dann wird das alles aufgezählt, auch der Mitarbeiter, weil wir immer dieses Begehren im Herzen spüren, dieses mehr haben wollen, weil es uns zieht, weil die Lust in unserem Herzen sich solche Dinge vornimmt und daran hängt. Und darum ist das ganz wichtig, wenn man dann sagt, besser, wir hätten nichts. Nein. Es war heute in der Stuttgarter Zeitung ein interessanter Artikel von einem Manager der Frankfurter Börse, und da geht es um einmal 4,5 Millionen und einmal 3,5 Millionen, die er sich offenbar heimlich unter den Nagel gerissen hat, wo es überhaupt darum geht, ist kriminell oder ist das nicht kriminell. Denke ich, wie will der das verfespern, bis der das mit Essen rumbringt oder mit Jackets, die er kauft, oder Hotelaufenthalte? Was macht er denn von diesem Geld? Unser Milliardär Merkel hat ja immer das schöne Wort gesagt, dass er nie erste Klasse fährt, weil er sagt, mit der zweiten Klasse komme ich genauso schnell bei der Eisenbahn an. Er, der Milliardär, einer der 10 reichsten Leute Deutschlands, weil er sagt, das nützt ja gar nichts. Und wir meinen ja immer, das sei so etwas ganz Besonderes, wenn man das hat und wenn man das im Leben genießen kann. Hatte ja die große Hilfe eines Stuttgarter Unternehmers, der mich als Betreuer immer haben wollte bei seinen Familienfesten in der Schloss Solitude, Geburtstag oder Jubiläen und so weiter. Und der hat das immer gesagt, die Leute sind so dumm, die wissen gar nicht, ich kann nicht zweimal abends im Restaurant essen und ich kann nicht zwei Jackets übereinander anziehen. Nun, der Mercedes 450 Sport Coupé war auch schon schön, aber es ist ja auch nicht sehr, er ist ja gar nicht mehr gefahren und das Haus am Tegernsee hat er nie mehr aufgesucht im Alter. So ist ja das mit dem Besitz, man kann es ja gar nicht genießen, aber uns fehlt oft diese Weisheit. Es liegt an unserem Herzen, dieses Begehren, dass wir von diesen Dingen gepackt werden und geritten werden. Und Jesus warnt uns vor dieser Begierde, die in unserem Herzen entsteht, dieses Haben-Wollen, dieses Suchen, diese Begierde, die sie uns erregt und die Leidenschaft erregt, die unsere Gedanken fesselt, und das hängt unser Herz dann dran. In dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld hat ja Jesus die ganz interessante Passage drin gehabt. Warum verdorrt denn die Saat unter den Dornen? Und da gibt Jesus selber die Deutung, als die Jünger ihn fragen, was soll das, warum verdorrt das Korn, dass der Bauer da achtlos in die Dornen gestreut hat. Die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort Gottes. Und genau das ist unsere Situation, warum viele Leute heute keinen geistlichen Hunger mehr haben. Weil sie ausschließlich mit materiellen Sorgen behaftet sind. Und das ausgerechnet in der größten Wohlstandszeit, die unser Volk gehabt hat, das erdrückt die geistlichen Dinge so stark, dass nichts mehr da ist, wo man nach Gott fragen muss. Und man kümmert sich nur noch um die Welt, in denen dabei ist jeder so versorgt und so abgesichert. Es gibt ja überhaupt nichts. Ich sage nochmal, es gibt in keinem Land der Welt eine solche Absicherung, dass jeder, der hier lebt, bis hin zur Herzoperation alles kostenlos kriegt. Das gibt es überhaupt nicht. Und da hat die Grundversorgung, auch der Bettler, der am Straßenrand kriegt, hat genauso Hartz IV. Das ist bloß das Zusatzeinkommen, das er noch braucht wegen den Trinkgelagen. Verstehen Sie? Das reicht dann nicht. Aber das ist sonst genau der arme, verschämte Rentner, der dann in der Gemeinde lebt, auch mit Hartz IV auskommt. Aber dann die Grund, das gibt nirgendwo in Amerika undenkbar, dass so eine Versorgung möglich wäre. Aber gerade bei uns spielen die materiellen Sorgen eine große Rolle. Und Sie wissen, wie das auch Sie packen können, reicht eigentlich die Rente. Wenn ich einmal da ins Pflegeheim muss und dann kann man immer rechnen, und wie ist das, wenn heute die Miete so rapide steigt und wie reicht das denn überhaupt, wie soll das denn ausgehen? Jesus warnt uns und sagt, das ist eine gefährliche Klippe unseres Lebens. Und ich weiß, wie auch für viele unter uns, die geschäftlichen Fragen ja ganz existenziell wichtig sind, die wir haben in unseren Unternehmungen. Wir haben ja Geschäftsleute unter uns, Unternehmer, und da hängen dann auch Familien dran, ob das wirklich funktioniert. Und wo man dann weiß, wie die Zahlungsmoral heute ist und wie schnell dann ein Unternehmen in die Insolvenz kommen kann. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass Jesus sagt, auch diese Dinge des Geldes möchte er für uns regeln. Und wir sollten nicht meinen, wir könnten mit unseren Sorgen das machen. Er verbietet uns die Sorgen, weil wir auch in unseren Sorgen gar nichts bewegen können. Wir können ja nichts dran ändern, das ist das Schlimme. Unsere Sorgen verbessern uns unsere Situation ja gar nicht. Und deshalb sagt Jesus, Schätze brauchen wir eh nicht sammeln, weil sie auch in der Vergänglichkeit dieser Welt nichts helfen. Ist ja überhaupt immer interessant, wenn Sie älter sind, verteilen Sie das Geld mit warmen Händen. Wenn Sie es zurücklassen, gibt es immer leichter Streit. Und machen Sie das noch, machen Sie sich Freunde zu Lebzeiten mit dem, was Sie haben. Und das ist auch schön, was Sie Ihren Kindern schon geben können, damit die besser leben können. Aber die Schätze helfen uns nicht sehr weiter. Ich habe das erlebt bei meinen Eltern. Die waren in der ersten Inflation jeweils meine Mutter in Frankfurt, mein Vater in Kirchheim auf der Bank. Und haben das erzählt, wie furchtbar das war. Der Bäcker mir gegenüber hat erzählt, wie ein Ingenieur kam, 11 Millionen Arbeitslose in der Wirtschaftskrise, und hat gesagt, ich möchte bloß bei Ihnen arbeiten, nur um zu essen. Ich will keinen Lohn haben. Wie die Armut schrecklich ist, aber mit den Sorgen kann man es nicht machen. Und das Schlimme ist, das waren alles Leute, die gespart hatten und sich Schätze angesammelt haben in der Vorsorge. Das ist heute so schlimm, dass man die Vorsorge so kaputt macht. Das war doch die Sache. Man hat uns doch bis in dieses Jahr hinein gesagt, sorgt vor. Aber die Riester-Rente hat ja nie funktioniert und so weiter. Das ist ja furchtbar, dass das alles nicht hilft. Und Jesus sagt, ich möchte für dich sorgen. Und das ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dass du ein Stück des Königreiches Jesus bist mit deinen ganz irdischen Dingen, weil ich dich versorgen will. In der zweiten Inflation habe ich selber mitgemacht. Meine Oma hat mir ein Päckchen geschickt zu meinem Geburtstag. Das war genau an dem Wochenende, wo die Geldumstellung war. Und da musste man ja, was man von Reichsmark noch an Scheine hatte, anmelden. Das wurde dann 10:1 umgerechnet. Aber das Päckchen war, wo die Oma 10 D-Mark Reichsmark hineingelegt hatte, war bei der Post, und dann war es bloß noch Papier. Als Kind habe ich das so begriffen, dass es so vergeht. Es war lieb gemeint von der Oma, und da hätte ich wenigstens noch eine neue D-Mark dafür bekommen. Das hat mir die Mutter natürlich dann dafür gegeben, so sind ja die Mütter. Aber ich habe es erlebt, wie schnell das die Wertlosigkeit ist, und das ist heute auch so furchtbar, nicht bloß bei den Börsenspekulationen, sondern auch natürlich in dieser Nullzinspolitik, die gar nicht mehr abgelöst werden kann, weil das gar nicht mehr möglich ist, wieder Zinsen einzuführen. Und die Teuerung kommt natürlich nicht bloß mit 2%, sondern die kommt ja immer dann heftiger, wenn sie losgeht. Und darum ist so wichtig, in diesen Sorgen dieser Welt geht es darum, traust du es Jesus zu, dass er für dich sorgt. Und ich brauche Jesus als Beispiel der Vögel unter dem Himmel und der Lilien auf dem Feld. Ein wunderbares Bild, aber unser kritischer Geist sagt natürlich gleich, aber ich habe auch schon im Winter erfrorene Vögel gesehen. Und ich habe auch schon gesehen, dass Blumen verdorrt sind. Und ob das mir nicht droht. Aber da sagt Jesus, du bist viel mehr als die Blumen. Und jetzt geht es um das, er hat sein Leben dran gegeben, damit ich ein erlöstes Kind Gottes bin unter der väterlichen Fürsorge Gottes. Und Gott lässt seine Kinder nicht leiden. Das war ja so groß bei Hudson Taylor, der Mission, Leiter der China-Inland-Mission, dass er gesagt hat, der Gott, der die ganzen Tiere auf den Feldern versorgt in der ganzen Welt, der Gott lässt seine Kinder nicht umkommen. Er hat zum ersten Mal ernst gemacht, dass er den Mitarbeitern keine Gehälter versprochen hat, sondern je nach Möglichkeiten werde ich euch Geld geben, wenn wir kein Geld haben, kriegt ihr kein Geld. Und dass die ganze China-Inlandmission mit ihren Hunderten von Missionaren und den großen Familien und dem großen Werk nur auf Glauben gebaut wurde, daher kommt der Name Glaubensmission. Dass also keine festen Zusagen gegeben werden, das ist ja heute überall bei den Missionen, das kennen Sie, die Gemeinde gefordert, selbst bei der OM, ihr müsst dann im Monat 2000 Euro Spenden bringen und so, das alles genau berechnet. Ich finde das ganz toll, dass die damals den Mut gehabt haben, es gibt ja heute Missionen, die nach diesem Prinzip verfahren, lebe du unter der Fürsorge Gottes, Leute, die sich selber drunter stellen. Und wenn man dann das hört, mit Friedrich Hensler nochmal aus Anlass seines 90. Geburtstags drüber gesprochen, durch wie viel Engpässe er ging, Friedrich Hensler mit seinem Verlagswerk. Er, der ganz Osteuropa in der Zeit des Kommunismus überschwemmt hat mit christlicher Literatur, aber oft nicht wusste, wie er seine Gehälter bezahlen kann. Und er sagte, wir haben es erlebt wie Elia am Bachkritt. Ich war dankbar, dass wir es erlebt haben in Stuttgart. Mein Vater konnte ja im Dritten Reich nicht Beamter werden. Und dann ist die Kriegsgefangenschaft gekommen. Ich war von den Amerikanern entlassen. Die Franzosen haben mich wieder abgeholt für anderthalb Jahre. Es war keinerlei Versorgung da. Es war heute noch rätselhaft, wie wir durchkamen in Stuttgart, weil gar nichts da war. Es gab keine Versorgung, keinen Beruf, auch für die Mutter. Ohne dass man ein Äckerle hatte oder einen Garten, aus dem man Früchte haben konnte. Es war für uns ganz wunderbar zu singen, er gibt Speise reichlich und wunderbar. Dass wir es erlebt haben, auch in Hungerzeiten und in größter Not. Und das Erstaunliche ist, dass es viele aus den Hungergebieten sagen, ich habe noch nie den Gerechten um Brot betteln sehen. Psalmwort, wir haben nur den gerechten Brotbettel sehen, dass der Herr seine Leute wunderbar versorgt. Das ist so eine ungeheure Sache, es kommt aus dem Mund von Jesus. Ein Originalton, für uns eine ganz große Ermutigung, heute Abend auch einmal über die wirtschaftlichen Dinge zu reden. Und wir dürfen ruhig die gesundheitlichen Dinge mit einschließen. Weil wir ja erleben, auch hier kann ich mich noch viel weniger absichern als beim Finanziellen. Es ist heute üblich geworden, dass wir die Ärzte beschuldigen, die Fehler gemacht haben. Ärzte machen natürlich Fehler, sie machen schlimme Fehler, die Krankenhauskeimen, alles was ist. Aber alles, was geschieht, geschieht für die Kinder Gottes auch unter der Zulassung Gottes. Und da ich eine Vereiterung der Operationswunde hatte, die erst nach 14 Tagen aufbrach, möchte ich das sagen, ich war keinen Moment darüber unsicher, dass der Herr Jesus mir eine ganz besondere Segenszeit schenkt. Es war für mich einfach mal wichtig zu sagen, wo geht es jetzt hin? Was hat der Herr vor? Aber dass er da ist und dass auch in den ganz schwierigen Dingen, die Sie haben, den schwierigen Nöten, und das sind ja oft ganz große Nöte, aber dass wir das so sagen, wie ich es vorher gesagt habe, du stirbst keinen Tag früher, als es in Gottes Plan und Zulassung drin ist. Und wir sind unsterblich, solange wir noch eine Aufgabe von Gott haben. Auch das ist ein Wort, das ganz wichtig ist. Wenn er uns noch für Dinge braucht, die wir erledigen sollen. Und dann dürfen wir auch diese Gelassenheit haben, die aus vielen Liedern spricht. Es sorge, wer nicht traut, mir soll genügen. Wovor mir jetzt so graut, wird, das wird Gott fügen. In dem herrlichen Lied Es jammere, wer nicht glaubt, von Philipp Friedrich Hiller. In ganz vielen Liedern ist das drin, dass ich Gott trauen kann in den schwierigen Dingen. Ich muss offen gestehen, dass ich in meinem Leben oft Misstrauen hatte. Ganz schlimm war es bei den Berufungen ins Pfarramt. Ich habe mich von meinem ersten Pfarramt, der Oberkirchner, gesagt, das ist gar kein Problem, 13 Mal beworben. Und bin überall nicht reingekommen, weil ich der jüngste Bewerber war und dann noch mit der Tochter des Landesbischofs verlobt war. Und da hat jeder gesagt, das darf man nicht machen, wenn ein anderer Bewerber da ist, kommt er vorher dran. Und das hat mich oft geärgert und gesagt, so geht's doch auch nicht. Und wie ich nach Stuttgart kam, waren die Feindschaften so riesig groß, das war die Hölle. Wie man uns wegen theologischen Gründen unser Druck gesetzt hat, nach einem Jahr sagte ich, geh wieder. Der ganze Kirchengemeinderat hat mich einstimmig berufen und gesagt, ich sage, ihr müsst wissen, ihr habt eine unbequeme Figur da geholt, aber müsst ihr wissen, wollt ihr das? Ja, wollen wir. Und nach einem Jahr dachte ich, das geht nicht mit den Schwierigkeiten. Und dann bin ich 30 Jahre geblieben, weil es doch die Führung Gottes war. Es ist für uns ganz schwer, das zu erkennen, dass die Führung Gottes wirklich so ist, auch wenn die Dornen und die Steine auf dem Acker liegen und die Schwierigkeiten so groß sind. Aber wir erleben die wunderbare Fürsorge unseres Herrn in den ganz wunderbaren Schwierigkeiten. Ich habe Ihnen oft das erzählt, wie wir das auch erlebt haben in Sulgen damals mit dem Kurt Aller, der in Oberndorf da seine große Transporträderfabrik gemacht hat, wie dem die Kreissparkasse das Fell über die Ohren gezogen hat und ihm alle Kredite gekündigt hat und dann sind die Aufträge, hat Schlauch, so Schellen da gemacht und waren Zulieferer für die Automobilindustrie. In einem Tag waren alle Aufträge weg, es war eine abgekaterte Aktion. Und dann waren schon die Leute, die Männer auf seinem Betriebsgelände in Seedorf gestanden und haben gesagt, da findet ja jetzt eine Zwangsversteigerung statt. Da sind wir auf die Knie gegangen. War für Ihr junger Pfarrer so herrlich. Und das wurde eine große Firma später. Wie das Gott gelöst hat. Bei einem Millionenkonkurs eines persönlich haftenden Gesellschaft Dr. Eberspecher in Sindelfingen. Wo man im Landgericht sagt, das Wunder von Sindelfingen findet nicht statt, es fand statt. Einer der Gläubiger hat auf eine Millionenforderung verzichtet und er ging aus ohne etwas. Er war persönlich haftender Gesellschafter und natürlich aus Raffgier, um noch mehr zu verdienen. Aber war ein Jünger Jesu und hat es erlebt. Es erleben nicht alle so wunderbar, aber wir haben ganz viele Erlebnisse auch in unserem Leben, wie das Jesus gesagt hat. Trachtet zuerst danach, dass Jesus auch in euren Wirtschaftsgeschäften der Herr ist und dass dies alles unter seinem Reich, unter seiner Zulassung geschieht. Das ist nicht die Welt, sondern das ist ein Reich Gottes, wo wir dem Herrn dienen. Mein Vater war ja als Lehrer ursprünglich und dann im politischen Bereich auch tätig. Er hat immer gesagt, das ist mein Pfarramt. Auf dem Kultusministerium zu wirken, Aufbau des Berufsschulwesens zu machen. Das ist mein Pfarramt, das Reich Gottes. Ich muss da gucken, dass ich das für ihn tun kann. Da predigt man nicht den ganzen Tag. Und trotzdem tut man das mit dem Herrn und mit dem Gebet. Und dass wir all unsere irdischen Aufgaben hineinnehmen in die Sache, das war Jesus so wichtig, dass wir das nicht trennen. Irgendeine fromme Welt, sondern das ist dort in unserem Leben. Jeder hat dieses Leben, wo wir das erleben. Und dann geht es gerade darum, dass wir nicht den Sogkräften erliegen unserer Begierde, die uns immer wieder mitziehen will und rauben will und schlaflose Nächte verursacht. Der Schlüssel zu diesem ganzen Abschnitt ist tatsächlich der Vers 33. Trachtet zuerst danach, dass ihr im Reich Gottes seid mit allen Dingen. Das ist ja zuerst bei uns wichtig, dass wir auch Dinge vor Gott ordnen, die Sünde sind, auch in diesen Dingen. Dass wir da sagen, Herr, ich kann deinen Segen nicht haben. Ich habe das oft erlebt, dass dann Leute gesagt haben, ich habe eine Tüte mit 6.000 Euro beim Finanzamt eingeworfen, anonym. Ist ja interessant, wie viel da beim Finanzamt an anonymen Zahlungen eingeht. Übrigens auch bei der Straßenbahn in Stuttgart. Wo Leute einfach sagen, ich möchte in meinem Leben noch etwas ordnen. Und auch hier, das ist kein Gesetz, sondern da will einer sein Gewissen frei machen und sagen, ich möchte den Segen Gottes nicht aufs Spiel setzen, weil ich da mal einen dummen Schritt gemacht habe. Anonym musste man es meistens machen, da hingen noch ein paar andere dran, die hätte man damit verraten, die es nicht nachversteuert haben. Und andere, die sagen, ich möchte es in Ordnung bringen, dann muss man es eben anonym tun. Die werden immer einen Weg finden, wo ich sage, ich will keinen anzeigen und keinen verpetzen, aber ich will, dass das Reich Gottes in meinem Leben wirken kann und diesen Geschäftsdingen wirklich der Segen Jesu da ist. Ich will nicht dem Vergänglichen zu viel Raum einräumen, denn das Große ist, dass der lebendige Gott, der himmlische Vater, sich dir ganz gibt. Ich will mit dir sein, ich will dich segnen und das umfasst alle Bezirke deines Lebens. Jetzt ist das Kleinste, dass du ihm vertraust. Willst du ihm sagen, Herr, ich traue dir nicht, du legst mich rein, du betrügst mich, ich kann das dir nicht abnehmen. Er hat es gesagt, er hat seinen Sohn dafür gegeben, sollte er uns in Jesus nicht alles schenken. Ich darf das wissen in den großen Sorgen meines Lebens. Und dann ist überwältigend, wie wir die Versorgung unseres Herrn erleben, auch in unseren Tagen. Und das nötigt uns ja immer auch wieder zum Dankgebet beim Essen, aber auch wenn wir unsere Rente haben. Ich habe ja früher mal gesagt, ich werde nie von dieser Kirche noch eine Rente kriegen, die fällt vorher auseinander. Ich hätte es nie geglaubt. und danke jeden Monat, welche üppige Rente ich noch kriege und nichts dafür tun muss, dann freigestellt bin für das Reich Gottes. So herrlich, wie der Herr für uns sorgt, wie die Vögel unter dem Himmel. Und man muss niemand auf der Tasche liegen und irgendwo betteln oder irgendwas. Und der Herr versorgt uns so großartig und herrlich mit allem Äußeren, auch mit der Kleidung. Das ist doch wunderbar, was er uns alles gibt und wie er uns versorgt mit allem Äußeren. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn dahin gab, dass alle, die in den Glauben, nicht verloren werden. Wir dürfen uns nicht an die irdischen Dinge hängen. Und jetzt müssen wir aufpassen, diese Dinge dieser Welt trennen uns so leicht von der Liebe Jesu, weil sie so beherrschend werden im Leben. Ich sagte vorhin schon, dass das Geist den geistlichen Hunger oft tilgt, das verdorrt, der Hunger nach dem Wort Gottes, das ist eine Not. Das meint Jesus mit dem Auge. Wenn dein Auge Licht ist, durch das Licht von Jesus, wenn du den Ewigkeitsblick hast, dann ist dein ganzer Leib Licht. Dann kannst du auch die Probleme und die Nöte deines Leibes sehen. Es hängt von deinem Blick ab. Welchen Blick hast du? Hast du den Blick der Welt? Dann wird es finster in dir sein, dann verfinstert sich dein Herz, dann wirst du bitter, dann wirst du traurig und löst auch nichts von deinen Schwierigkeiten. Aber wo dein Auge Licht ist, lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Und das ist sogar heute noch schwieriger für uns in einer Wohlstandszeit als in der Hungerzeit. In der Hungerzeit blieb gar nichts anderes übrig. Heute ist immer wieder die Gefahr, dass wir rechnen, was man doch alles noch anders machen könnte. Wo man einfach sagt, nein, ich gehe diesen Weg fröhlich unter der Fürsorge meines himmlischen Vaters, was er tut, und das wird gelingen. Ich habe das bei den Missionaren aus der dritten Welt am eindrucksvollsten erlebt. Es sind etwa 100.000 Missionare, einfach grob geschätzt, die von den ärmsten Slum-Gemeinden ausgeschickt werden in unerreichte Gebiete. Und das ist eigentlich das Großartigste des Reiches Gottes heute, wenn wir einen Missionar aussenden, der braucht ein Auto, der braucht eine Wohnung, das ist Flugkosten und was alles, die Kinderschule, da kommt man auf 3.000, 4.000, 5.000 Euro jeden Monat an Kosten. Diese Gemeinden können im Schnitt 20 Euro umgerechnet in ihre Landeswährung für einen Missionar und seine 6-8-köpfige Familie aufbringen. Und das ist so wahnsinnig, wenn man die lebt, wie die Leute sagen, ich mache mir keine Sorgen. Das gibt der Herr. Und dann gehen sie in Kulturen. Wir haben noch Bücher und können uns kundig machen, was fremde Kulturen sind. Aber die gehen in fremde Kulturen, die haben noch nie einen Film drüber gesehen. Zu Menschen, die ganz anders denken und ganz anders reden. In der Liebe Jesu und werden versorgt und erzählen das, bewegt, wie sie von Mal zu Mal haben. Und jeder Missionar begegnet ja in dem Land lauter Feindschaft. Kein Missionar wird willkommen geheißen. Noch nie wurden Missionar willkommen geheißen. Die lehnen doch das ab. Kein Indianerstamm wollte doch ein Missionar haben. Da muss man doch erst ums Vertrauen kämpfen. Und was das ist, von den Leuten können wir das wieder lernen, wie die das tun. Mich hat es schon immer bewegt, wenn sie da das Opfer einlegen. Das war so schön in Äthiopien, da hat einer sein abgeschabtes Jackett hineingelegt, damit er Missionarenkittel hat. Vielleicht war es der Einzige, den er noch hatte und den er als Opfer gab. Oder einer hat einen Huhn mitgebracht. Das war die Liebe der Fürsorge für die, die an der Front stehen. Aber das ist eine Ermutigung für uns, wenn schon diese Leute das so erleben, die den treusorgenden himmlischen Vater. Und sie wissen es und sie haben es in ihrem Leben auch erfahren, wie der Herr uns versorgt in den Krankheitsnöten. Ja, meine Frau war in Oldenburg und hat einen schrecklichen Blutungen gehabt und musste mit dem Notarzt eingeliefert werden. Und ich war auf Michelsberg bei Diensten und dann hat sie mir angerufen. Sie war dann im Diak in Stuttgart, selber mit dem Zug runtergefahren. Ich dachte schon, ob das gut geht. Dann hat sie ein Krankenhauskeim bekommen. Immer 40 Fieber und das haben sie wieder runtergedrückt. Und dann sagt der Arzt, wir finden nichts. Aber jetzt machen wir noch eine Nierenuntersuchung. Und dann haben sie gesagt, nee, jetzt ist Schluss. Wenn man sucht im Körper, findet man irgendwo was. Und wir sind dankbar für jeden Tag. Und für jedes Jahr. Konrad Eisler fragt immer, wie geht's denn deiner Frau? Weil er das auch weiß. Aber wir nehmen das als ein Zeichen der Fürsorge Gottes. Natürlich tickt in unserem Körper schon eine unheilbare Krankheit. Und die Zeichen des Todes sind da. Aber es genügt uns doch, dass der Herr weiß, wie das ist. Manfred Lütz, der das immer so originell sagt, der sagt, je mehr Sie sich untersuchen lassen, umso mehr Krankheiten haben Sie. Und das ist das Problem. Ich bin nicht dagegen, dass Sie viele Untersuchungen machen, aber viele kriegen Sie erst durch die Untersuchung. Aber Sie dürfen sich, ich lasse mich auch, habe auch Dinge machen lassen, die nötig sind. Aber wir wollen uns nicht zerreiben in den Sorgen, sondern unter der Führung Gottes diese irdischen Sorgen einfach hinlegen und ihm sagen, Herr, das ist so groß, dass du für uns sorgst und dass wir uns nicht zerreiben müssen. Die Glaubensfrage ist, wie sieht dein Herz aus? Trachte zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes. Diese von Gott geschenkte Gerechtigkeit, das Wissen, ich bin dein Kind. Und dann liest man all die schönen Psalmen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und wir erinnern uns, wie oft wir ja bei jeder Schwangerschaft Angst gehabt haben. Ist das Kind auch gesund? Und was hat uns der Herr geschenkt? Unverdient alles. Wie hat er das gemacht? Und wie haben wir mit anderen mitgelitten, wo große Nöte waren, das getragen? Das Herrliche ist, dass wir uns auch ganz schlicht freuen dürfen an den wunderbaren Blumen draußen, an den Vögeln, die singen, an dem Weg da unten sind Sünder. Buntspecht und Schwarzdrossel und was alles da so schön angemalt ist. Heute sind wir noch mal dran vorbeigelaufen. Dass der Herr für alles sorgt, wie viel mehr für dich bist du gewiss, dass in deinem Leben Jesus für dich sorgt. Und gerade die Sorge für morgen ist die große Gefahr. Auf dem Wüstenzug Israels hatten sie ja kein Brot zu essen und kein Fleisch zu essen. Und dann haben sie geschrien zu Gott und dann hat Gott das Manna geschenkt, Brot vom Himmel. Wenn Sie nochmal lesen, 2. Mose 16, und das haben Sie aufgelesen, und dann wird so schön erzählt, einige, die dachten, ha, dann sammeln wir gleich für morgen, und haben sich nochmal ein Paket gesorgt, und als sie am Morgen hineingeschaut haben in ihre Speisetöpfe, waren lauter Würmer drin. So schön, der Wurm ist drin. In dem, wo wir meinen, wir können sorgen, hat gar keinen Wert. Hat gar keinen Wert, wie wir sorgen wollen. Ich habe es bewusst miterlebt. Da hat dann Gott gesagt, nur am Sabbat durfte er am Tag vorher das Doppelte sammeln. Und es hatte der nicht mehr, der wenig gesammelt hatte, gegenüber dem, der viel gesammelt hatte. Sie hatten alle gleich viel und genug. Ganz wunderbar. Wie das gerade ein Wort ist für uns in der Frage unseres Lebens. 1943 war ja die Evakuierung aus Stuttgart und das habe ich so als fünfjähriger Pimpf mitbekommen. Und mein Vater hat dann die Idee gehabt, man lagert die Möbel aus nach Weilheim, seinem Heimatort. Und da war noch so ein grüner Sofa, den hat er dann mit der Schule, wo wir drin wohnten, war so eine Übergangsnotwohnung, aus der man nicht mehr rauskam durch die Verhältnisse des Dritten Reiches, hat er mit dem Hausmeister gesprochen, dass man den grünen Sofa zur Sicherheit dann noch im Sutre abstellen kann. Da hat die Bombe eingeschlagen. Und wenn dann nachher die Bauarbeiten waren und die Bagger angerückt sind, hat man so das Seegras da rausgezogen und der grüne Sofa kam zum Vorschein. Ja, dazu kannst du eben nicht vorsorgen in den Zeiten, was kaputt geht und was in dieser Welt nicht hebt. Jesus hat seine Jünger gefragt, habt ihr je Mangel gehabt? Da hieß in der alten Luthertext so schön, nie keinen, duplex negatio eigentlich, in der doppelten Verneinung, aber es war die alte Luthersprache, nie keinen, niemals haben wir irgendwelche Not gehabt. Wie hat sie Verzicht gehabt? Sie hatten ja ihr Haus verlassen und sie hatten die gute Versorgung ihres Berufs gelassen und doch in der Fürsorge von Jesus wandert man wunderbar. Kann man das auch missverstehen? Nein, man kann es nicht missverstehen. Unser Herz ist so irdisch gesonnen. Und besonders wir Schwaben haben eine Eigenart, uns sehr um die geldlichen Dinge zu kümmern. Anderswo sagt man davon auch Geiz. Und deshalb kann ich gar nicht denken, dass man das auch missbrauchen kann. Also wir brauchen ein ganz großes Schuss Gottvertrauen, dass wir sagen, Herr, das musst du jetzt bei uns fügen, wie das gehen soll. Und wir wollen nur im Danken stehen bleiben. Auch wenn der Herr uns durch Entbehrungen hindurchführt, gestern sprachen wir vom Fasten, vom Verzichten, auch das ist gut, Auch das ist heilsam für uns, wenn wir durch Zeiten gehen, wo wir auch nicht mehr so aus der Fülle leben können. Aber es sind Zeiten, wo uns die Vatergüte Gottes in einer solchen Weise zugesprochen ist. Und es ist so in der Bergpredigt so herrlich, dass uns Jesus diese Gefahrenstelle unseres Glaubens aufzeigt. Weil wir daran Schiffbruch leiden können, sollte er nicht vielmehr euch das tun, dass der Friede Gottes in unseren Herzen ruht, die große Gelassenheit und der Frieden. Er macht's gut mit uns und er macht es schön mit uns und wir dürfen froh sein, wie er es macht. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass auch diese irdischen Dinge von dir geordnet sind. Ganz unabhängig, wie die äußere Lage um uns her ist, wir sind deine Kinder und du sorgst dich um unseren Leib und du sorgst dich um unsere Versorgung. Und da tut es uns nur selber leid, wie wir oft dich wegstoßen und dir nicht trauen, dich behandeln, wie wenn du uns foppen wolltest. Du hast es so deutlich zugesagt. Alle eure Sorge werft auf ihn, er sorgt für euch. Danke, dass das gilt in allen wirtschaftlichen Fragen, in gesundheitlichen Fragen, allen Lebensfragen. Wir wollen auch Augen haben für die, die Mangel leiden. Zeige uns, wo wir einspringen müssen und helfen müssen. Danke für deine wunderbare Versorgung, auch in diesen Tagen, auch an diesem heutigen herrlichen Sommertag, den du uns schenkst. Amen.